Hallo und willkommen zum anarchistischen Radio. Heute zum Thema Krieg und Frieden, Antimilitarismus. Jups.
Sometimes feels like singing your life away. F-sharp minor up and down the motorway. Too dog tired, wouldn't want it any other way. Laughter in a time of war. Love on a Monday, football on a Saturday. Homegrown strawberries to justify the rain. Sometimes I do, but I shouldn't complain. Laughter in a time of war. Oh, my soul, we got oil for the pan, we got rock and roll. Laughter lines run deeper than skin, and the world's just something that the cat brought in. Summer evening after the attack, food from the aeroplanes wrapped up in a flag. He went for the money, but he won't come back. Laughter in a time of war. Oh, my soul, we got oil for the pan, we got rock and roll. Laughter lines run deeper than skin, just something that the cat brought in.
Take my life and sing it back to me. My big mouth, it's my own worst enemy. Funny how it all sounds better in harmony.
Laughter in a time of war. Oh, my soul, we got oil for the pan, we got rock and roll. Laughter lines run deeper than skin, and the world's just something that the cat brought in. Oh, my soul. Oh, my soul. Oh, my soul.
People at the top have further to fall.
So, anfangen wollen wir mit ein bisschen Geschichte. Geschichte des Militarismus, vor allem in Deutschland. Ich lese jetzt vor aus dem Aufsatz Soldatenfabrik und Fahnenfluch aus der Graswurzelrevolution. Es gibt keine Staatsräson ohne den Genius des Krieges, gegen den äußeren und den inneren Feind. Damit aber Menschen bereit sind für die Staatsgewalt, Gewalt zu erleihen und einzusetzen, muss ihnen Gewalt der Disziplinierung angetan werden. Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die Staatsformen, korrespondierende Strategien, militärische Macht zu rekrutieren, auszubilden und Soldaten an Flucht und Widersetzlichkeit zu hindern. Damit die Staatsmaschine zusammengesetzt aus noch lebenden Teilen reibungslos funktioniert, müssen die Körper, die Gefühle, die Gedanken kontrolliert und abgerichtet werden. Ist die Einübung des Ungehorsams möglich? Gewaltmonopol des Staates heißt Verfügung über die Waffen und Kontrolle über die Menschen, die sie anwenden. Ohne jederzeit verfügbare Armee, daher kein Souverän. Über den Ausnahmezustand entscheidet, wer die Truppen befehligt. Wenn auch die Herrschaft sich heute nicht mehr um ein Zentrum ordnet, sondern ein Geflecht vielgestaltiger Machtbeziehungen die Gesellschaft überzieht, als staatlich Verfasste wird dieser den Souverän nicht los. Spätestens am Tag der Mobilmachung braucht Politik ein Hauptquartier. Und es zeigt sich, wer das Kommando übernimmt. Welcher Regierungs- und Steuerungsmechanismus staatliche Macht sich auch sonst noch bedienen mag, sie gründet letztlich in der Drohung, ihren Unterworfenen zu töten. Mit dem Recht, Krieg zu führen, ist das Recht des Staates über Leben und Tod gesetzt. Für die Exekutoren des Gewaltmonopols ist das Tötungstabu partiell aufgehoben. Sie nehmen auf Befehl hin Handlungen vor, die allen übrigen Gesellschaftsmitgliedern schwere Bestrafungen einbringen würden. Soldaten und Polizisten sind gezwungen, den objektiven Widerspruch zwischen dem allgemeinen Gewaltverbot und auf die staatlichen Organe beschränkte Gewaltgebot subjektiv auszubalancieren. Mehr noch als Schule, Fabrik oder Gefängnis erweist sich das Militär deshalb als ein Labor sozialer Disziplinierung. Gerade weil der einzelne Soldat keine Maschine ist, muss ihm eingebläut werden, wie eine Maschine zu haben funktionieren. Auf ihn ist ein Höchstmaß an Regulierungstechniken gerichtet und Abweichungen werden härter geahndet als anderswo. Wenn schon dem Gehorsam im Ernstfall der Tod droht, darf die Strafe für Ungehorsam nicht niedriger ausfallen. An der Front kann man sterben, als Deserteur muss man sterben, heißt es in Hitlers Mein Kampf. Um als effektives Instrument politischer Souveränität funktionieren zu können, muss die Armee jeden ihrer Angehörigen dazu bringen, die Staatsräson höher zu stellen als ihr eigene und sein Leben zugunsten des militärischen Gesamtzweckes aufs Spiel zu setzen. Die Bereitschaft für König, Volk, Vaterland oder die Freiheit zu sterben und zu töten ist Index der Verstaatsbürgerlichung des Menschen. An den durchaus unterschiedlichen Strategien, mit denen politischen Systemen ihr militärisches Personal rekrutieren und für den Dienst zurichten, lässt daher exemplarisch ablesen, wie die Vermittlung von Individuen und Staat jeweils funktioniert. Im Folgenden geht es darum, Bruchstellen und Verwendungen dieser Vermittlung sichtbar zu machen. Gefragt wird nach Widerständen, die sich nach militärischer Fabrikation zuverlässiger Menschen entgegenstellt, nach Phänomenen des Ungehorsams, der Verweigerung, der Desertation, des Verrat also, nach den Techniken staatlicher und militärischer Instanzen, die Widerstände zu brechen oder zu unterlaufen. In der Gegenüberstellung unterschiedlicher historischer Plateaus wird deutlich, wie staatlicher Zugriff und individuelle oder auch kollektives Nicht-Funktionieren jeweils aufeinander reagieren. Rekrutierung durch Menschenraub oder massenhaftes Weglaufen in der Zeit des absolutistischen Fürstenheers gehören ebenso zusammen wie Kriegsneurosen und Militärpsychiatrie im Ersten Weltkrieg. Das Verhältnis von Disziplinierungsstrategien und Widerstandspraktiken ist indes auch alles andere als symmetrisch. Situationen, in denen Ungehorsam die Wehrkraft wirklich zersetzen könnten, sind mehr als selten. In aller Regel gelang es dem Militärapparat, seinen Bedarf an Menschenmaterial in ausreichender Menge und Qualität zu decken. Oft braucht ein künftiger Soldat nicht einmal durch Gewalt oder Gesetz dazu gezwungen werden, sondern Sold und Sozialprestige, patriotische Begeisterung oder bloße Unzufriedenheit mit dem zivilen Leben ließen sie freiwillig in die Kasernen strömen.
I gotta die, gotta die for your government! Die for your country, that shit! You gotta die, gotta die, gotta die for your government! Die for your country, that shit!
What the thing?
Wir lassen jetzt einen Teil des Artikels aus, weil es einfach zu viel Zeit wegnehmen würde, die Geschichte, und steigen ein nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten pazifistische Positionen Zulauf. Eine Zeit lang herrschte nie wieder Kriegsstimmung. Zeitgleich radikalisierten sich auch nationalistische und militaristische Strömungen, als deren Stärke sich die Nationalsozialisten erweisen sollten. Unter dem Eindruck des Weltkrieges rafften sich auch pazifistische Organisationen mit großer Mühe dazu auf, die Kriegsdienstverweigerung zu propagieren. 1920 gab es etwa auf der Jahresversammlung der DFG einen Riesenkrach über die Frage, und der Radikalpazifist Kurt Hiller scheiterte mit einer Resolution, in der es hieß: Es gibt kein so einfaches, kein so wirksames Mittel zur Verhinderung von Kriegen wie die Weigerung der zum Opfer bestimmten, sie zu führen. Der gleiche Kurt Hiller war es später auch, der Ende der 20er Jahre ahnte, dass angesichts der Technisierung die Kriegsführung der die Dienstverweigerung als Mittel zur Kriegsverhinderung nicht länger ausreiche und eine Revolution, von der Hiller allerdings recht eigenartige Vorstellungen besaß, Kriege verhindern, weil deren Ursache abschaffen könnte. Der Nationalsozialismus radikalisierte den Zugriff auf den Individuum zur totalen Mobilmachung. Der totale Staat verlangte totalen Gehorsam. Der Einzelne behielt überhaupt noch insoweit eine Existenzberechtigung, als er für den völkischen Staat von Nutzen war und sich ganz selbst, das heißt gegebenenfalls bis zur Selbstvernichtung, dessen Zielen unterwarf. Was jeder Staat im Krieg von seinen Soldaten verlangt, wurde auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt und darüber hinaus so weit verschärft, dass nicht nur praktischer Ungehorsam, sondern schon Zweifel am Sieg als todeswürdiger Verrat geahndet wurde. Patriotische Gefühle dagegen waren entbehrlich, die Technisierung und Bürokratisierung des jeden Einzelnen in einer Maschinerie einfügten, die keine Begeisterung mehr brauchte, sondern reibungslose Funktionieren. Von Kriegseuphorie wie im August 1914 war ein Vierteljahrhundert später, als deutsche Truppen Polen überfielen, jedenfalls wenig zu spüren. Der Vernichtungskrieg von Wehrmacht und SS korrespondierte den Terror gegen all jene, die sich nicht an den Mord beteiligen wollten. Kriegsdienstverweigerer, wie etwa die Zeugen Jehovas und Deserteure, wurden als Volksfeinde behandelt und zu Tausenden hingerichtet. Die Masse des Deutschen jedoch funktionierte, bis die Alliierten ihr Wüten militärisch ein Ende setzten. Biografische Zeugnisse von Fahnenflüchtlingen und militärischen Dissidenten aus dem Zweiten Weltkrieg dokumentierten weit stärker als noch vergleichbare Texte aus dem Jahr 1914 bis 18, dass sich Ungehorsam kaum als kollektives Aufbegehren und politisch begriffener Widerstand zeigte, sondern als individuelle Devianz und existenzialistischer Augenblick der Freiheit. Dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ins Grundgesetz aufgenommen wurde, hat seinen Grund sicher in den Gräueltaten deutscher Uniformträger zwischen 1939 und 1945. Doch ist dieses Zugeständnis auch durchaus funktionell im Sinne militärischer Effizienz. Die technische Rationalisierung der Kriegsführung hat Massenheere entbehrlich gemacht. Die komplizierte Technologie und Organisation der Armee ist in hohem Maße störanfällig. Unzuverlässiges Personal brächte mehr Schaden als Nutzen. Und schließlich bräuchte der Staat auch zivile Diener. Indem man die Kriegsdienstverweigerung legalisiert, hält man potenzielle Störer aus der Bundeswehr heraus und macht sie sich in anderer Weise zu Nutzen. Wilde Verweigerungen jenseits des vorgeschriebenen Rechtswegs und ohne Ableistung eines Ersatzdienst wird weiterhin scharf geahndet. Was einmal privilegierte Aktionsform antimilitaristischer Opposition war und was mancher KDVler noch heute subjektiv so verstehen mag, ist inzwischen funktionaler Bestandteil des politischen Systems geworden. Die faktische Umwandlung der Wehr in eine allgemeine Dienstpflicht, wie auch die Überlegung, die Armee künftig nur noch aus Freiwilligen zu rekrutieren, zeugen dann auch nicht von einer Pazifizierung des Staates, sondern belegen, dass die Indienstnahme des Bürgers inzwischen auch ohne spezielle Verpflichtung zum Waffendienst funktioniert. Die Grenze zwischen zivilen und militärischen verschwimmen. Der Ort des Widerstandes ist unsicher geworden.
Die.
So, und jetzt gehen wir nach Österreich, schauen uns die Situation in Österreich an. Ja, auch mal kurz die Geschichte des österreichischen Bundesheeres. Das Bundesheer wurde als Volkswehr eingeführt. Am 8. November, noch vor der Ausrufung der Republik, wurden bereits die Richtlinien der Aufstellung der Volkswehr herausgegeben. Es herrscht am Anfang herrscht eine allgemeine Wehrpflicht. Es gab zwar einen Oberbefehl, aber dieser Oberbefehl wurde eingeschränkt durch die Soldatenräte, die damals eine sehr starke Macht innehatten. Und am 10. September ist der Vertrag von Saint-Germain unterzeichnet worden. Und das provisorische Wehrgesetz durch dessen militärische Bestimmungen sind obsolet geworden. Und die Volkswehr musste zu einem Berufsheer der nunmehrigen Bundeswehr umgewandelt werden. Es war in etwa der gleiche Auftrag wie jetzt, Schützung der Demokratie, Schützung der Grenzen und so weiter. Aber es war vor allem ein innenpolitisches Machtmittel des Bundesheers. Bis 1921 war das ein Machtmittel der SPÖ. Nach dem Bundesheer gingen viele in den Republikanischen Schutzbund. Danach wurde es umpolitisiert, weil es halt die Heeresministerien dann die christlich-sozialen stellten und die halt das dementsprechend umgefärbt haben. 1934 kam es zum Bürgerkrieg, also es war da die Zeit des Austrofaschismus, Ständeschaden und so. Und dagegen hat es ja die Republikanische Schutzbund, die haben dagegen ja, Widerstand geleistet und dadurch ist es eben zum Bürgerkrieg gekommen. In dem Bürgerkrieg ging der Bundesheer eben gegen diesen Schutzbund los, rücksichtslos mit Artillerie, mit eh bekannten Folgen. Kurz darauf kam es zum versuchten Putsch der Nazis im Juli. Der wurde ebenfalls vom Bundesheer niedergeschlagen. Im Austrofaschismus gab es eine massive Aufrüstung gegen den Vertrag von Saint-Germain, eigentlich aber mit Duldung der Großmächte. 1938 kam es dann zur Eingliederung in die Wehrmacht, die, obwohl ein paar höhere Militärs kurze Zeit in KZs waren und sich auch später dem Widerstand anschließen, war das irgendwas, was ziemlich reibungslos ging und was eh also mit der allgemeinen Euphorie damals vorhanden war. Am 27. April 1945, also auch wiederum bevor überhaupt Österreich wirklich befreit war, wurde bereits von der Regierung Renner die Staatskanzlei Heeresamt errichtet. Und die hatte die Aufgabe, einerseits die Wehrmacht zu entwaffnen, andererseits aber eben bereits ein neues österreichisches Bundesheer aufzustellen. Die Auflösung folgte ziemlich kurz danach, im November 1945, durch den Alliierten Rat. 1952 wurde dann die B-Gendarmerie gegründet, das war der Vorläufer des Bundesheers, die im 1955 durch den Staatsvertrag wieder eingeführt wurde, eh damals mit starken Einschränkungen, ähnlich wie in Saint-Germain, Neutralität und so weiter. 1960 war dann der erste Auslandseinsatz, das war UN-Einsatz im Kongo, 3 Jahre lang. 1990 Beginn des Assistenzeinsatzes an der Grenze zu Ungarn, das ist eben der Grenzassistenz, also der, was ja eigentlich immer noch andauert, obwohl die Grenze es ja gar nicht mehr gibt. 1994 war dann der Beitritt zur NATO, zur Partnerschaft für Frieden, das ist so NATO-Leitbeitritt mehr oder weniger. 1999 war dann der Beginn des KFOR-Einsatzes im Kosovo, jups. Also in der momentan schaut es so aus, dass eben ziemlich viel wieder aufgerüstet wird und also sowohl das Bundesheer aufgerüstet wird, aber auch die Gesellschaft mehr und mehr militarisiert wird. Es gibt mehr Auslandseinsätze, immer mehr. Der letzte, der war eben der Tschad-Einsatz mit großem Medienrummel begleitet. Also aber neben den großen gibt es auch einige weitere kleinere Auslandseinsätze, zum Beispiel Daedalus 08, da war das Bundesheer den Luftraum über den Schweiz, gemeinsam mit der Schweiz gesichert und mit Deutschland, während dem WEF-Gipfel in Davos. Und das, obwohl eigentlich das Treffen eine Privatveranstaltung ist. Die Annäherung an die NATO geht auch schnell voran. Also sie haben im Mai 2008 übernehmen die Leitung eines Südteils der KFOR. Österreich, also ein österreichisches Kontingent, übernimmt da die Leitung darüber. Und das ist ja eigentlich, also die KFOR ist ja eigentlich ein Teil der NATO. Es gab 2007 eine NATO-Übung kooperativ Longbow in Albanien und an dem nahm das österreichische Bundesheer teil. Bei der Übung Pacemaker 08 im Dezember in Allensteig wurde für den Auslandseinsatz trainiert. Und dabei nahmen auch Soldaten aus Deutschland, Belgien, Slowenien, Frankreich und Serbien teil. Jetzt erst vor kurzem, im April, gab es die Pacemaker 08, also 08-Einsatz, also Übung. Und da war wiederum eine Übung für einen Auslandseinsatz, aber diesmal eben nur von österreichischen Soldaten alleine. Im Dezember des Vorjahres wurde in Wien ein neuer Spezialverband aufgestellt, wo wiederum also die Bewältigung internationaler Aufgaben im Vordergrund steht. Im Moment befinden sich mehr als 1000 Soldaten in 16 verschiedenen Auslandseinsätzen. Bis 2010 sollen 3000 Soldaten speziell für Auslandseinsätze fertig ausgebildet werden. Jups. Im Inneren schaut es so aus, dass, wie gesagt, also dass es eben den Assistenzeinsatz gibt an der Grenze seit 1990. Das war eben damals so, dass eigentlich das nur so eine kurzfristige Übergangssache war. Diese Übergangssache wurde immer wieder verlängert und immer wieder verlängert, 17 Jahre lang, bis es eben zur EU-Osterweiterung kam, wo eben die Grenze jetzt nicht mehr, also die Kontrollen, die Grenzkontrollen nicht mehr an einem speziellen Punkt stattfinden, sondern eben flächenmäßig. Und dementsprechend wurde eben auch der Grenzeinsatz wieder aufgelöst. Aber eben die Soldaten bleiben weiterhin, machen weiterhin Kontrollen, aber eben jetzt auch nicht mehr an einem speziellen Punkt, sondern etwas mehr im Hinterland und halt auch mehr räumlich. Und während der EM 2008 wird das Bundesheer mehrfach eingesetzt. Da wird es eben halt genau diesen Grenzkontrolle wieder geben, weil eben die Reisefreiheit außer Kraft gesetzt wird. Die Luftraumüberwachung liegt sowieso dem Bundesheer. Für Berge- und Dokumentationaufgaben werden Soldaten, eine ABC-Abwehreinheit sowie zwei Hubschrauber in Bereitschaft stehen. Für Polizisten werden Schlafplätze, Verpflegung, Parkplätze, Lehrsäle etc. zur Verfügung gestellt. Das Einsatzkommando Cobra wird im Beratungsfall von Soldaten im Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Und da gibt es eine interessante Aussage von einem Oberst Reinhard Koller. Und er hat ihm gesagt, grundsätzlich ist die Unterstützungsleistung des österreichischen Bundesheer aus verfassungsrechtlicher Sicht nur dann zulässig, wenn sie die Ausbildung im Bundesheer im Rahmen der militärischen Landesverteidigung dient oder aus wehrpolitischen Gründen durchgeführt werden kann. Folglich stellen Unterstützungsleistungen durch die Bundeswehr keine originäre Kernaufgabe der Streitkräfte dar und die Konsequenz daraus ist, sondern sind vielmehr eine Serviceleistung an der österreichischen Gesellschaft. Ich meine, im Prinzip ist es ja wurscht, ob jetzt Soldaten, Krieg, Militär von Gesetzen gedeckt sind oder nicht, sie sind ja sowieso scheiße. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, also wenn ich hier da irgendwie zu schnell fahre, muss ich mit einer Strafe rechnen. Wenn hingegen das Bundesheer irgendwie so ganz bewusst Gesetze übertritt, dann ist das irgendwie überhaupt kein Problem, sondern es ist einfach nur eine Serviceleistung an der österreichischen Gesellschaft. We'll be right back. So, es wird also momentan massiv aufgerüstet in Österreich. Und das passiert zweifach. Einerseits durch die EU, durch den EU-Vertrag, der jetzt ratifiziert worden ist. Andererseits halt national durch das Militärbudget. Ich habe hier ein paar Zahlen vom Militärbudget. Das ist, wie viel da pro Jahr ausgegeben wird. Das war 1994, war das 1463 Millionen Euro. 1999 war das bereits 1603 Millionen Euro. 2006 waren das 1733 Millionen Euro. 2007 waren das 2250 Millionen Euro. 2250 Millionen Euro. Also 2 Milliarden Euro. Und das ist noch nicht genug. Also laut Generalstabschef Entacher gibt an, oder hat irgendwie angekündigt, dass 100 Millionen Euro mehr pro Jahr für die Truppe zu erkämpfen will. Und andererseits halt durch den EU-Vertrag. Und im EU-Vertrag steht, gibt es einen Artikel 42, Absatz 3, und da steht wörtlich drinnen, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärische Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Die Agentur für Bereiche Entwicklung der Fähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung ermittelt den operativen Bedarf und fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis der Verteidigungssektor bei und für diese Maßnahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der Fähigkeit und Rüstung und unterstützt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten. Und der EU-Vertrag ist ja bekanntlich sowas ähnliches wie die Verfassung. Das heißt halt, dass jetzt Aufrüstung zwangsweise also im Verfassungsrang ist. Also was sowieso schon Fakt ist, ist jetzt praktisch noch irgendwie durch legislative Kraft sogar im Verfassungsrang gedeckt. Freuen nun sich darüber die Firmen, die verschiedensten Militärfirmen, Waffenfirmen. Da gibt es auch in Österreich einige und einige sind sogar Weltmarktspitze. Also zum Beispiel Glock oder Steyr-Mannlicher, also Pistolen- und Gewehrehersteller, die da durchwegs an ihren Bereichen Weltmarktspitze sind. Dann gibt es auch Schiebel, die stellen Minensuchgeräte her, und zwar für die US-Armee, und seitdem machen sie ziemlich hohen Umsatz. Die haben ihren Sitz in 1050 Wien und stellen seit 2006 stellen sie auch Drohnen her. Und seitdem sie Drohnen herstellen, sind sie, weil sie irgendwie so super Drohnen sind, sind sie auch in diesem Bereich jetzt nicht alleinige Weltmarktspitze, aber mischen da durchwegs mit. Sie hatten 2003 einen Umsatz von 100 Millionen Euro, hatten 150 Mitarbeiter und bekamen 2005 den Adolf-Loh-Staatspreis für Design für haargenau diese Drohnen. So, dann muss ich schauen, wie es weitergeht. Andere Firmen, die in Österreich aktiv sind, sind Steyr-Dämmer-Buch. Die haben sie in letzter Zeit irgendwie zu Regen gemacht, weil sie Panzer für Tschechien herstellen, Tschechien die kündigen wollten. Scotty Telekommunikation, Planzi Metall, Goldschlag, Resenik, die machen Schutzschilder unter anderem für Sondereinheiten in Deutschland, Österreich, Griechenland, Frankreich, Polen, Serbien, Kroatien und machen auch so Armoring, also ja, Armoring. Andere Firmen sind Retech, BHP Tonic, PEWAG, Schneeketten also auch für Militärfahrzeuge, Blasch Gewehrtechnik, Hirtenberger, stellen Munition her, HPI, Achleitner, Carinthia Goldeck, Handschuh Beta, die machen Handschuhe, aber halt auch für Militär. Und tja, also die präsentieren sich dann auch offensiv auf Waffenmessen, versuchen halt einen größeren ja, Umsatz zu machen halt durch, indem sie ihre Handschuhe an verschiedenen Armeen verkaufen. Verkaufen jetzt schon an Deutschland, Österreich und so. Eine andere Firma, die es gibt, das ist Empel. Die machen Truppentransporte und Wasserwerfer und Ähnliches. Und die exportieren ihre Produkte, also die Truppentransporte und so, in Ländern wie Algerien, Libyen, Nigerien, Pakistan, Gabun, aber auch Deutschland, Irland, Österreich. Das heißt also, manche Länder sind da aktiv in Kriegsgeschehen involviert, manche Länder gibt es Bürgerkrieg, das heißt, Die Fahrzeuge, die Ample herstellt, sind, ja, also die sind jetzt nicht irgendwie zur Abschreckung, sondern die werden wirklich auch eingesetzt. Dann gibt es noch einen Zusammenschluss, der sich AMEM nennt. AMEM. Das ist Austrian Marine Equipment Manufacturers, Marinehersteller, sowohl für den zivilen Bereich als auch für den militärischen Bereich. Auch die präsentieren sich auf den verschiedenen Waffenmessen. Und zu AMEM gehört dazu Böhler-Udenholm, Liebherr, Palfinger, Steyr, Swarovski und ähnliche. Und eher also als Grund für die Existenz von Waffenfirmen wird halt immer angegeben, also Österreich braucht halt Waffen, weil sie jetzt die Neutralität verteidigen muss, bla 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 bla. Dann ist aber schon komisch, dass praktisch fast alle diese Firmen exportorientiert arbeiten und zum Beispiel, also warum es dann überaus Marine gibt, also Marinefakturen, Manufakturen gibt. In Österreich hat ja bekanntlich keine Marine. Also ist das praktisch nur ganz normale Firmen, Waffenfirmen halt. Genau Gegenteil davon, oder zu dem, was dazugehört, den Widerstand gegen Militarisierung. Beginnen möchte ich mit einem Gedicht von Bertolt Brecht, General. General, dein Tank ist ein starker Wagen. Er bricht einen Wald nieder und zermalmt 100 Menschen. Aber er hat einen Fehler. Er braucht einen Fahrer. General, dein Bombenflugzeug ist stark. Er fliegt schneller als der Sturm und trinkt mehr als ein Elefant. Aber er hat einen Fehler. Er braucht einen Monteur. General, der Mensch ist ja brauchbar. Er kann fliegen und er kann töten. Aber er hat einen Fehler. Er kann denken. Einer dieser Menschen, die gedacht haben, war der Widerstandskämpfer, Anarchist, Anarcho-Pazifist Ernst Friedrich. Den mag ich jetzt mal kurz vorstellen. Ernst Friedrich ist geboren in Breslau, heutiges Wroclaw, am 25.02.1894. Gestorben in Le Perreux bei Paris am 2.05.1967. Er wurde mal charakterisiert als Apostel einer radikalen Jugendbewegung, Verkünder eines herrschaftlosen Sozialismus und aggressiver Antimilitarist. Er war das 13. Kind einer Waschfrau und eines Sattlers verdingte sich nach 1908 begonnen und kurz darauf abgebrochenen Bruchdruckerlehre als Fabriksarbeiter, bildete sich daneben privat als Schauspieler aus und durchwanderte 1912 bis 1914 Dänemark, Schweden, Norwegen und Schweiz als Kunde. Sein schauspielerisches Debüt gab er in seinem Vaterstadt und war dann 1914 eine Zeit lang am Königlichen Hoftheater in Potsdam. 1911 der Sozialdemokratie beigetreten, machte er in der Ersten Weltkrieg zum engagierten Pazifisten. Seine Weigerung, eine Uniform anzuziehen, hatte seine Einweisung in eine Beobachtungsstation für Geisteskranke zur Folge. 1917 verweigerte er den Einberufungsbefehl und unternahm stattdessen einen Sabotageakt in einem patriotischen Musterbetrieb, wofür er erstmal ins Gefängnis musste. 1916 nahm er Kontakt zu illegalen Anarchistengruppen bei den Bachessler auf und schloss sich 1918 in Berlin der Freien Sozialistischen Jugend an, deren anti-autoritären Flügel die Freie Jugend eher 1919 ins Leben rief. Er gab auch deren Organ, die Freie Jugend, Jugendzeitschrift für einen herrschaftslosen Sozialismus heraus, welche eine Auflage bis zu 40.000 Stück erreichte. 1924 gab er ein Sonderheft für die politischen Gefangenen in der Weimarer Republik, unter anderem Erich Mühsam, heraus. Eine andere Zeitung, die von ihm mit herausgegeben wurde, war die Schwarze Fahne. Außerdem initiierte er 1921 eine permanente Arbeiterkunstausstellung mit Werken von Kitty Kollwitz, Hans Baluschek, Otto Nagel, Heinrich Zille und anderen. Mit Genossinnen und Genossen seines internationalen Hauses, genanntes Wohnkommune, begann er 1923 die Einrichtung der Internationalen Antikriegsmuseums, welches Ostern 1925 eröffnet wurde. Nach dem Zerfall der Freien Jugend Ende der 20er Jahre widmete er sich verstärkt seinem Museum und der Kunstausstellung, hielt Rezitationsabend und wissenschaftliche Vorträge über Individualpsychologie und Sexualwissenschaft. Auch als Schriftsteller war er äußerst erfolgreich. Sein Buch, sein bekanntestes Buch, ist das Buch Krieg dem Kriege, das mit 50.000 Exemplaren erst herausgegeben wurde. Die letzte Auflage war 2004 bei DVA. Und eben, also da werden durch Fotos die Grauenhaftigkeiten des Ersten Weltkrieges dargestellt. Er hat auch ein Märchenlesebuch für Kinder verfasst, wegen der im Auftrag der KPD gedruckten Zeitschrift Die Rote Fahne wurde er 1930 verhaftet und im November 1930 wegen Vorbereitung zum Hofverrat zu einem Jahr Festungshaft auf der Festung Golnow und Wesnermünde verurteilt. Nach seiner Entlassung begann er, Archivmaterial ins Ausland zu schaffen, da die Übergriffe der Nationalsozialisten nicht mehr zu ignorieren war. Auch Friedrich selbst wurde deren Opfer, als im November 1932 von Angehörigen der SA von seinem Museum zusammengeschlagen wurde. In der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet, kam er in sogenannte Schutzhaft, während noch im 9. März 1933 SA-Horn sein Museum zerstörten und das Internationale Haus zu ihrem Sturmlokal machten. Im September 1933 wurde er über Intervention amerikanischer Quäker als kranker Mann freigelassen. Nachdem bereits ein neuer Prozess gegen ihn festgesetzt war, floh er im Dezember mit seiner Frau Charlotte und seinen Kindern Heidi und Ernst über Prag in die Schweiz, wo er sich um den Wiederaufbau eines Antikriegsmuseums in Aargau bemühte. Im Juli 1935 ausgewiesen, flüchtete er über die Niederlande nach Belgien, wo er mit Hilfe der belgischen Gewerkschaft und der Parti Ouvrier Belge im Oktober 1936 sein zweites Museum, das Musée Mondial contre la Guerre, in Brüssel eröffnete. Beim Einmarsch deutscher Truppen in Belgien 1940 wurde auch dieses Museum zerstört. Ernst Friedrich, inzwischen Mitglied der Légion étrangère, wurde inzwischen mit seinem Sohn nach Frankreich evakuiert, wo er nach dem Waffenstillstand im Juni 1940 ins Internierungslager in Saussupré 1941 in Kurs kam. Nach eineinhalb Jahren konnte er aus dem Lager fliehen und erhielt in der unbesetzten Zone bei Bar de Quevin den Bauernhof La Castelle zur Bewirtschaftung, dessen Erträge er teilweise in Familien von den deutschen Gefangenschaft befindlichen Franzosen überließ. Hier lernte er seine zweite Frau, das Bauernmännchen Marthe Saint-Pierre, kennen. Nach der Besetzung Restfrankreichs durch die deutsche Wehrmacht im November 1942 wurde der inzwischen in Deutschland zum Tode verurteilte Friedrich von der Gestapo im Februar 1943 aufgespürt und verhaftet. Nachdem er fliehen konnte, wurde sein Sohn in Geiselhaft genommen. Sein Pflichtgefühl veranlasste nun den überzeugten Pazifisten, sich der französischen Widerstandsbewegung anzuschließen, und er trat in dem Sevran in Florent, neu aufgestellten 104. Kompanie des 5. Bataillons der Armée de Force France als Libre de l'Intérieur ein, der 1943, 44, 18 Monate lang angehörte. Er war bei der Befreiung von Nîmes und Alais dabei, wurde zweimal verwundet und rettete unter anderem etwa 70 Kinder eines jüdischen Kinderheims vor der Deportation. Nach dem Krieg schloss er sich der Sozialistischen Partei Frankreichs an und bemühte sich seit 1947 in Paris um den Wiederaufbau seines Antikriegsmuseums. Mit dem von einem internationalen Fonds erhaltenen $1.000 kaufte er einen alten Schleppkahn, den er zu Friedensschiff Achtenau umbaute und das er auf der Seeninsel nahe Paris verankerte. Als Werbeorgan gab er drei Nummern der Zeitschrift Bordbrief heraus, mit der Entschädigung, die er 1954 für die Zerstörung seines Besitzes und für die erlittenen körperlichen Schäden im Dritten Reich erhielt, kaufte er etwa 3000 Quadratmeter bewaldetes Gebiet auf der Seineninsel nahe La Perouse-Marne, wo er ein internationales Jugendzentrum errichtete. Der hier gebaute Schweizer Pavillon, der Berliner Pavillon und das Tolstoi-Haus hatten zusammen 50 Betten. Mit Hilfe der deutschen Gewerkschaft ÖTV wurde die Ile de la Paix, die Friedensinsel, seit 1961 eine internationale Begegnungsstätte für die arbeitenden Jugend. Friedrich, der sich symbolisch zum Weltfriedensminister ernannte, vermachte alles der Gesellschaft der Freunde der Friedensinsel e.V. So starb er, zuletzt von schweren Depressionen geplagt, wie er stets gelebt hat. Arm an Besitz, aber überreich an Visionen, die an seiner schier unerschöpflichen, scheinenden Schaffenskraft voll romantischer Optimismus immer wieder in Wirklichkeit umsetzte. Als kleine Baustelle einer Welt des Friedens und der Herzlichkeit. Nach dem Tod von Ernst Friedrich wurde die Friedensinsel verkauft, um die Erbschaftsansprüche befriedigen zu können. Dabei wurde auch sein schriftlicher Nachlass achtlos vernichtet. 1982 wurde das Antikriegsmuseum in Berlin wieder eröffnet. Jetzt wieder einen kurzen Sprung von der Vergangenheit in die Gegenwart, wie die Widerstandssituation heute ausschaut, international eigentlich nicht so schlecht, in Österreich eher mau, also zum Beispiel gab es gegen den Schadeinsatz schon ein paar Kundgebungen, Protestkundgebungen, aber ich glaube ausschließlich von kommunistischen, antimodistischen Gruppen, Jobs mit den üblichen Pathos und so weiter. Es gab gegen die EU-Verfassung eine linke Demo von der Friedenswerkstatt mitinitiiert, die aber dann sehr stark von Nationalisten, Rassisten und Ähnlichen dominiert wurde. Tierps, und dann bleibt relativ wenig über, also so von linkerer Seite, von linksextremer Seite, wie man das nennen mag, anarchistischer Seite. Es gibt halt immer so kleine Aktionen, Nationalfeiertag am Heldenplatz, es gab eine Fahrradaktion, wie die erste Eurofighter gelandet ist, es gab neulich kleine Angelobung, eher den Versuch eines Protestes, also wirklich einen. Ein bisschen anders schaut es in der EU aus, also in Europa. Da gibt es schon seit geraumer Zeit gegen Projekte Widerstand, wo halt irgendwie neue Militärbasen entstehen sollen. Das zum Beispiel in Deutschland ist da der Freie Heide, Bomotrom, die Wittstocker Heide, bekannt geworden. Die haben zum Beispiel kurz vor den G8, letztes Jahres, einen Tag vorher, einen Teil besetzt und die Häuser dann pink gestrichen. In Italien gibt es seit gewisser Zeit eine Bewegung gegen Tal Molin, wo es auch geplant ist, einen US-Stützpunkt zu machen. In Polen gibt es Widerstand gegen Slupsk, wo das US-Raketensystem installiert werden soll. Also bei all diesen Protesten sind Anarchisten und Anarchistinnen maßgeblich mit beteiligt. Es gibt Proteste gegen die NATO. Vor kurzem, zu Ostern war das, am 20. April, März herum, gab es irgendwie den Versuch, in die NATO einzudrängen und lahmzulegen, so Walk-in-mäßig, der gescheitert ist, wo es 500 Festnahmen gab. Beim NATO-Gipfel in Bukarest gab es Proteste, und das waren die ersten Proteste in Rumänien seit der Revolution 1989, mehr oder weniger. Und die wurden halt, also bevor es überhaupt zu Protesten kam, gab es da ziemlich exzessive Repression. Das Konvergenzcenter wurde gestürmt, die 50 Leute, die drinnen waren, wurden verhaftet, misshandelt aufs Ärgste. Ja, also gibt Fotos und so, wo sie richtig blaue Flecken im ganzen Gesicht haben und so weiter. Nichtsdestotrotz gab es da danach noch einige Proteste mit nicht allzu vielen Beteiligten, aber immerhin gab es da auch. Also wie gesagt, das waren auch die ersten Proteste in Bukarest und Rumänien, mehr oder weniger seit 1989. Und 2009 soll der Gipfel, 60 Jahre NATO, der Jubiläumsgipfel, im April, also genaues Datum gibt es noch nicht, in Deutschland und Frankreich gleichzeitig stattfinden, in Straßburg in Frankreich und auf der anderen Seite in Kiel in Deutschland. G8, der schon angesprochen worden, also gab es letztes Jahr neben den Auftakt, was ist ja mehr oder weniger zu den Protesten gegen den G8, die Pinkmalen des Bomotroms, gab es ja auch einen Aktionstag gegen Militarisierung, kurz vor dem G8. Das gleiche ist heuer wieder geplant. Heuer ist das G8 vom 7. bis 9. Juli in Toyako in Japan. Und am 1. Juli ist der Aktionstag gegen Militarisierung. 2009 ist dann der Gipfel in La Maddalena in Italien. Und La Maddalena war früher ein US-Navy-Stützpunkt. Bis Februar 2008 waren da Atom-U-Boote, war da ein Atom-U-Boot-Stützpunkt. Die US Navy, aber auch die Italiener hatten da einen Flottenstützpunkt. Und insofern wird da dann sowieso Antimilitarismus wieder mehr ein Thema werden. In Deutschland gab es auch die MG, die militante Gruppe, wo Florian Oliver Alex vorgeworfen wird, Fahrzeuge der Bundeswehr angezündet zu haben. Sie wurden angeklagt wegen terroristischer Vereinigung, gemeinsam mit André Holm. Es gab da ziemlich viele Soli-Aktionen. André Holm ist Universitätsprofessor. Und dem wurde einfach nur vorgeworfen, innerhalb dieser terroristischen Vereinigung teil zu sein, weil er sich mit Florian irgendwie zweimal getroffen hat. Das wurde in der Zwischenzeit aufgehoben, jetzt wird ermittelt gegen sie wegen Bildung einer kriminalistischen Vereinigung. Und in Deutschland gibt es auch in diesem Jahr noch ein paar Camps. Von 18. Juli bis 27. Juli in der Freien Heide in Wittstock-Brandenburg, also eh das Bomotrom wieder. Und von 23. bis 31. August gibt es ein Büchel, das ist ein Atomwaffenstützpunkt, ein Camp mit zivilen Ungehorsam. Und vom 14. bis 15. November, das ist dann schon ein bisschen als Vorbereitung für die NATO-Proteste nächstes Jahr, wird es Aktionstage gegen militärische Infrastruktur und Militarismus geben.
Polizeibeamten, ich denke an die Soldaten unserer Bundeswehr.
Sie überleben deinen Anschlag. mal verletzt, doch Soldaten sind Mörder.
Das ist doch heute ein Zitat.
Gibt's dann 3 Jahre Knast,
das ist doch wirklich hart.
Denn sie trampeln auf der Würde von so vielen Menschen rum.
Sie schützen ihre Stärken.
Sie verkaufen dich für dumm, sie schikanieren ständig Menschen
ohne deutschen Pass.
Sie lassen prügeln auf der Waffe
und sie leugnen das. Überall
Uniformen sind Mörder.
Auf der Welt
Uniformen sind Mörder.
Deutsche Waffe
Uniformen sind Mörder.
Deutsches Geld
Uniformen.
Das ist noch gar nicht lange her,
mir kommt's auch nicht so vor.
Es ist überhaupt kein Wunder, dass ich sowas nicht vergesse.
Für jede Trillerpfeife gab's vom Dönmachs in die Fresse.
Oder wenn der BDS deutschen Grenzen überwacht,
dann tun sie das mit vielen,
dann tun sie Tag und Nacht.
Flüchtlinge aus Sri Lanka ertranken in der Oder.
Das wurde totgeschwiegen.
Warum wohl, warum?
Überall
Uniformen sind Mörder.
Auf der Welt
Uniformen sind Mörder.
Deutsche Waffe
Uniformen sind Mörder.
Deutsches Geld
Uniformen.
Deutsche Polizei, bitte vertrauen Sie uns.
Sie führen ja nur Befehle aus und tun's ja nur für Lob.
Deutsche Uniformen
haben eine lange Tradition. Wenn Sie Ihren Zynismus noch mehr mit Gesetzen füllen und das Maul verbieten,
wenn wir oh, oder oh,
überall
Uniformen sind Mörder.
Auf der Welt
Uniformen sind Mörder.
Deutsche Waffe
Uniformen sind Mörder.
Deutsches Geld
oh, Uniformen.
Deutsche
Soldaten sind Mörder.
Deutsche
Polizisten sind Mörder.
Das Leben kostet
Uniformen.
Überall
Uniformen.
Auf der Welt
Uniformen.
Deutsche Waffe
Uniformen.
Deutsches Geld
Uniformen.
Deutsche Technik
Soldaten.
Deutsche Post
Polizisten.
Die so auf
der BGS.
Das Leben kostet
Uniformen.
Das war es schon fast wieder mit dem anarchistischen Radio von heute. Jetzt noch schnell die Termine. Am Mittwoch im Queerbeißl ist Solifest für Andrea, eine Berliner Antifaschistin, die verhaftet wurde. Im IKH ist LA Riot Spectacular, Film und Diskussion. Und am Wagenplatz ist Wagenplatzfest, Walpurgisnacht mit Band, Kino, Musik, Essen, Zetteln und was sonst noch dazu gehört. Am Donnerstag ist 1. Mai. Jups. Und 1. Mai fängt an, 10 Uhr anarchistisches Picknick im Burggarten. Um 14 Uhr ist Mayday, Euro Mayday, Treffpunkt.